Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Wort zum Sport des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Heute zum dritten Mal mit dem Sonderthema Zeitzeugen im Ehrenamt. Wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die spannende und berührende Geschichten aus ihrem Sportehrenamt erzählen können. Echte Zeitzeugen. Mein Name ist Eva Seelitz und ich begrüße heute ganz herzlich Hermann Korfmacher, Ehrenpräsident des Westdeutschen Fußballverbandes. Hermann, ich hoffe, du fühlst dich wohl.
Ich fühle mich sehr wohl. Ich hatte auch eine gute Anreise, insofern.
Ja, aus Gütersloh ist das ja auch eine ganz schöne Strecke.
Ja, 150 Kilometer.
Doch, und etwa. Früh am Morgen haben wir gut geschafft. Ja. Wir sitzen hier heute vor unserer Zeitzeugenrückwand. Und Zeitzeugen heißt, wir interviewen Menschen, die wirklich berührende, spannende Geschichten in ihrem Ehrenamt erlebt haben, die über Jahrzehnte den Sport begleitet haben und eigentlich damit auch die Geschichte zum Teil des Landessportbund Nordrhein-Westfalens, des Sports in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch das Land und manchmal auch das Bundesland, so wie du. Denn du hast ja viele Positionen gehabt. Und wenn man dich bei Wikipedia googelt, steht da als erstes deutscher Sportfunktionär. Ein paar Stationen nur, die ganzen kann ich alle nicht auflisten. 2001 Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. 2003 Präsident Westdeutscher Fußballverband.
Das ist richtig.
2007 Vizepräsident Amateure im Deutschen Fußballverband. Und wenn wir hier mal schauen, unsere Zuhörerinnen können ja nicht gucken, sondern nur hören, dann sehen wir hier einen Tisch voll gespickt mit deinen Erinnerungen aus den fast über 60 Jahren Ehrenamt. Und viele Wimpel, ich glaube, einige werden wir noch brauchen, um die Geschichte dazu zu erzählen. Mehr als 60 Jahre ehrenamtliches Engagement. Hermann, ich würde mal gerne mehr über dich wissen. Wir beide duzen uns, weil wir uns schon 7 Jahre sehr gut persönlich kennen. Und wir machen eine Runde sogenannte Quickies, Kurzfragen, kurze Antworten, maximal 3 Worte und grundlegende Informationen zu deinem Leben. Baujahr.
1943, 11. Juli.
Sehr schön. Deine Heimat?
Langenberg, das ist eine kleine Gemeinde im Kreis Gütersloh, die kleinste wohl, damals noch der Kreis Wiedenbrück.
Und Gütersloh ist heute noch deine Heimat?
Gütersloh ist meine Heimatstadt geworden, nachdem ich beruflich dort tätig bin.
Dein erster Verein?
Grün-Weiß Langenberg.
Sportart?
Fußball.
Fußball. Du sitzt ja auch gerade vor dem Fußballfeld hier in der Wedau. Also
dein Leben. Das ist aber auch nicht so verwunderlich, wenn man in die Zeit zurückblickt. Dann war das ja eigentlich auf dem Dorf die einzige Möglichkeit, um Sport zu treiben. Sporthallen kannte man nicht. Eine Wiese gab es und Tore sahen entsprechend aus. Also wurde Fußball gespielt. Klar doch.
Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin?
Oh, da gibt es natürlich ganz viele. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es bei den Männern Uwe Seeler und bei den Frauen im Frauenfußball Annike Krahn.
Gut. Wann war dein erstes Mal im Ehrenamt?
Ja, da war ich, wenn ich auf den Fußball zurückblicke, 17 Jahre alt und aktiver Fußballspieler. Da die Jugendarbeit ein bisschen am Boden lag, wurde ich dann gebeten, weil man glaubte, dass ich das gut kann, mich um die Jugend zu kümmern. Das habe ich getan.
Damit ist das Amt schon geklärt. Jugendtrainer, wer hat dich dazu gebracht?
Wer hat mich dazu gebracht? Also ich habe immer schon einen Faible gehabt, mit anderen umzugehen. Und so war ich in meiner frühen Jugend Messdiener. Das war früher einfach so in der katholischen Kirche und dann alsbald Obermessdiener, nämlich zuständig für die jedes Jahr neu hinzukommenden Messdiener, Mädchen gab es damals natürlich noch nicht, die sogenannten Kerzenträger, die dann angeleitet wurden, um langsam in das Amt hineinzuwachsen. Das war eine spannende Zeit und daraus hat sich das dann so entwickelt und dann bleibt man bei der Jugendarbeit.
Sehr schön. Dein heutiges Ehrenamt?
Oh, mein heutiges Ehrenamt. Ich bin noch im Vorstand des FC Gütersloh gebeten worden, damals bei einer wieder mal drohenden Insolvenz mitzuhelfen. Es ist gelungen, sonst würde ich jetzt nicht so fröhlich schauen. Und ein paar kleine Aufgaben habe ich noch beim DFB zum Beispiel. bin ich Kuratoriumsvorsitzender der Sepp-Herberger Stiftung und hier im Verband im Ehrungsausschuss.
Welche Erinnerung im Sportehrenamt hat dich bis heute geprägt?
Da gibt es sehr viele, aber chronologisch war ein ganz großer Einstieg der Besuch der Olympischen Spiele 1972 in München. Und zwar war ich damals bei der Kreisverwaltung Gütersloh beschäftigt im Sport- und Schulamt oder Schul- und Sportamt, muss ich sagen, und hatte dann die Aufgabe bekommen, mit Leistungssportlern unseres Kreises, 40 an der Zahl, im Jugendcamp des Landessportbundes in München dabei zu sein. Und wir wohnten an der Brienner Straße und das war natürlich ein herausragendes Erlebnis, so hautnah alles mitzuerleben und dann auch die Verantwortung für die Jugendlichen zu haben. Das hat mich schon auch ein Stück geprägt und bin auch irgendwie stolz drauf, weil es ist noch keine 6 Wochen vorbei. Zwei Teilnehmer spontan vor der Tür standen und sagten, wir wollten dich mal wiedersehen. Das fand ich gut.
Das ist ja wunderbar. Aber es ist ja auch ein Beispiel dafür, dass das Ehrenamt einen ermöglicht, Dinge zu besuchen oder Dinge zu tun, die man so als Normalsterblicher eigentlich gar nicht schaffen würde. Man spricht ja oft nur davon, das Ehrenamt kostet Zeit, es ist aufwendig. Aber man bekommt ja auch unglaublich viel zurück und solche Chancen, sowas zu erleben. Ich denke, da gibt es viele Geschichten, dass du sagen würdest, ohne mein Ehrenamt hätte ich das nicht erlebt.
Nein, ich sage das so also ganz grundsätzlich und das ist wirklich so geschehen. Das Ehrenamt hat mir auch beruflich sehr geholfen. Als es nämlich darum ging, innerhalb des Kreises Gütersloh die Geschäftsführerposition der sozialen Einrichtungen, Altenzentren, Kindergärten, Wohnstätten, Werkstatt für behinderte Menschen zu besetzen, da habe ich eine Chance bekommen und der damalige Oberkreisdirektor sagte, wer so lange, so gut wie Sie und geräuschlos ein so großes Amt im Fußball ausüben, der kann auch Werkstatt. Und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich auch meinem Ehrenamt dankbar. Und ich kann das nicht haben, wenn Leute Zeit opfern. Ich genieße ja das Ehrenamt. Dazu gibt es natürlich auch Situationen, die nicht so positiv sind, aber die gehören ja einfach dazu zum Leben und die steckt man dann halt weg, weil das andere einfach überwiegt. Und wir machen das alle freiwillig. Ich habe es immer freiwillig gemacht.
Starke Aussage, aber eine wirklich wunderbare Aussage. Du hast gesagt, Aufbau der Sportjugend. 1972 kam es zur Reform.
Ja.
Was steckte so zu dem Zeitpunkt dahinter? Hast du das begrüßt?
Dahinter steckte, dass das Jugendhilfegesetz geändert wurde. Und dieses Jugendhilfegesetz forderte, dass die Jugendabteilungen innerhalb der Verbände und Vereine sich selbstständig führen und verwalten sollten und auch über die ihr zufließenden Mittel entscheiden sollten. Das war natürlich damals eine absolute Revolution im Sport, weil der Widerstand war natürlich groß, das gab es ja noch nie, dass Jugend nun selbst in Eigenverantwortung treten sollte. Und da war es meine Aufgabe im Sportamt des Kreises Gütersloh, hier die sogenannte Missionarsarbeit zu leisten und die Vereine zu überzeugen. Und erst als dann so die Idee kam, es muss ja nun nicht ein eigenes Konto bei einer Sparkasse sein, sondern es kann ja auch ein Etat innerhalb eines Vereinskontos sein. Das musste man erst mal rausfinden, diese Situation. Da wurde dann der Widerstand immer kleiner und so ist das dann in diese Selbstständigkeit der Jugend hineingewachsen. Ob das jetzt der große Hit geworden ist, da würde ich mal sagen, nee, ist es nicht.
Es gibt ja bis heute Diskussionen in den Vereinen zu diesem Thema.
Die wird es auch weitergeben.
Es gibt immer Streitigkeiten und es ist ein geborener Unruheherd.
Ja, das ist so und das ist auch deshalb so, weil dieser Unruheherd künstlich nachträglich erzeugt worden ist. Ursprünglich hatte man sich ein bisschen in der Diskussion, an der ich auch beteiligt war, irgendwo, darauf verständigt, zum Vorbild andere Jugendorganisationen zu nehmen, zum Beispiel die der politischen Parteien, die eine Deadline haben in der Altersbegrenzung. Mhm. Und das war natürlich im Sport überhaupt nicht vorstellbar, weil die meisten Jugendleiter natürlich längst dieses Alter überschritten hatten.
Berufsjugendliche,
ja, so wurden sie auch bezeichnet, also die zu kurze Lederhose immer noch an. Aber die wären ja alle aus dem Amt gedrängt worden. Und das war einfach unvorstellbar. Und da hat man an der Stelle nachverschlimmbessert, hat diese Altersbegrenzung herausgenommen, um so überhaupt dem Ganzen eine Chance zu geben. Aber das hat natürlich nicht dazu geführt, dass der Prozess der Verjugendlichung, wenn ich es mal so sagen darf, innerhalb der Vereine dann Raum bekommen hat. Insofern muss man das vielleicht noch mal etwas nachjustieren, wenn es dann überhaupt geht.
Grundsätzlich war ja auch die Idee dahinter zu sagen, wir führen Jugendliche in das Sportehrenamt, in die Sportpolitik, in die Strukturen ein und erzeugen damit auch so ein bisschen Selbstständigkeit und Druck von unten. Ist das zum Teil gelungen?
Ja, das ist sicherlich gelungen, weil es ja nicht stur bei dieser Zielsetzung dann geblieben ist, sondern jeder hatte den Weg, der wurde natürlich für Jüngere geöffnet, zu beschreiten, den er beschreiten wollte. Aber das, was man eigentlich wollte, den Nachwuchs zu rekrutieren, dass man auch danach eben nicht immer den Vorsitzenden ewig lange suchen muss und diese und jene Position, wird ja in der heutigen Zeit noch schwieriger, als es früher war, ist ja heute kaum noch vorstellbar, dass sich zwei Leute auf ein und dieselbe Position bewerben. Ja, gibt es, aber ist eher die Ausnahme und vor dem Hintergrund ist das sicherlich so nicht gelungen, würde ich mal sagen. Aber der Weg ist nicht verbaut und insofern, meine ich, müsste man dieses Instrument mehr nutzen, jungen Leuten mehr Vertrauen, mehr Verantwortung geben, insbesondere natürlich auch die Frauen und Mädchen mit einbinden, weil sonst laufen wir in die Sackgasse und der Umbruch ist ja im Augenblick deutlich spürbar. Müssen wir nicht drum rumreden, es ist einfach so, aber es nützt ja nichts zu klagen, sondern wir müssen es anpacken.
Sehr gut. Wir haben jetzt so ein bisschen die Zeit vom Messdiener zum Kreisvorsitzenden betrachtet, aber vom Kreisvorsitzenden zum Präsidenten, so in die höchsten Funktionärsebenen. Wie kommt man da hin?
Ach, wie kommt man da hin? Ich denke, indem man sein Ehrenamt gut ausübt, vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann und Dinge tut, die andere vielleicht nicht machen, so wird Aufmerksamkeit erzeugt. Und ja, ich bin damals in meiner beruflichen Situation bezogen auf die Sportjugend im Kreis Sportbund vom damaligen Schulrat, meinem Vorgesetzten sozusagen, angesprochen worden. Können Sie nicht die Sportjugend im Kreis aufbauen, das neue Jugendhilfegesetz? Das war dann ein Auftrag, den ich erfüllt habe. Und so wurde dann auch der Vorsitzende des Fußballkreises aufmerksam, der sich heute unvorstellbar mit 57 Jahren damals schon in den Ruhestand begeben wollte und fragte mich, hast du nicht Lust? Die hatte ich natürlich als Fußballer und so war ich dann mit 34 Jahren jüngster Kreisvorsitzender in Westfalen. Und wenn man dann Kreisvorsitzender ist, ist man durch diese Funktion im Beirat des Verbandes. Und wenn man im Beirat des Verbandes ist, kann man schon mal mitmischen. Und das habe ich gemacht.
Das hört sich nach einer Ochsentour an. Denn wenn man sich die Jahre durchrechnet,
das war
2001 noch einige Jahrzehnte.
Das war eine Ochsentour, Stein auf Stein, klar.
Wer hast du all die Aufgaben neben deinem Beruf stemmen können?
Ja, das geht nur, wenn man Menschen hat, die das ermöglichen. Und da möchte ich zuerst meine Familie nennen, die natürlich am meisten zurückstecken muss und im Rückblick betrachtet manchmal vielleicht auch zu oft, die aber dann doch Ja gesagt hat. Und es gibt natürlich auch gemeinsame schöne Dinge, die man dann im Laufe der Zeit erlebt hat. Und indem man beruflich das Platzett bekommt, so habe ich alle meine Aufgaben, die ich angenommen habe, immer mit dem jeweiligen Landrat, Oberkreisdirektor, und das waren 5 an der Zahl, die ich erlebt habe in meinem beruflichen Leben, abgestimmt habe. Und dann in der Werkstatt mit meinen beiden Sekretärinnen, wenn die Nein gesagt hätten, da wäre gar nichts gegangen. Und natürlich mit den beiden Prokuristen. Und eine Aussage des Landrats Adenauer, der dann gesagt hat, ich habe nicht den Eindruck, dass ihr Hauptamt unter ihrem Ehrenamt leidet, also machen Sie das. Und wenn man Geschäftsführer einer GmbH ist, darf man natürlich seine Arbeitszeit selbst bestimmen, die allerdings dann auch den Sonntag und den Samstag umfasste.
Da wäre man manchmal froh, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte.
Ja, das gerade nicht, weil das hält ja kein Mensch aus. Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass ich dann hervorragende Fahrer hatte, sodass dann auch das Auto mein Büro war, und zwar beruflich und sportlich. Mhm. Und auf den Wegen nach Frankfurt hat man dann 3-4 Stunden Zeit und kann dann schon auch einiges wegpacken, telefonieren und andere Dinge auch. Das ging, aber man muss sich schon in die Pflicht nehmen, wie gesagt, Samstag und Sonntag.
Disziplin. Trotzdem wird man ja nicht so eben mal Präsident. Man braucht ein Netzwerk. Wie bist du so mit dem Netzwerk umgegangen? So ein Netzwerk ist ja ein breites System, wo man ja versucht, auch viele gute Beziehungen zu nutzen. Aber manchmal ist es ja auch schwierig, Freund und Feind, gerade bei den hohen Positionen, sind sich nahe. Wie sind deine Erfahrungen?
Ja, gut, ich meine, ich habe mir erlaubt, einmal darfst du reinfallen. Mhm. Und insofern bin ich offen mit den Menschen umgegangen und eigentlich auch offen auf jeden zugegangen. Und trausch auch wem. Mhm. Das wird man dann schon im Laufe der Zeit herausbekommen, und dann wird man auch ein wenig vorsichtiger und auch zurückhaltender. Aber ansonsten denke ich, ist die Problematik nicht so groß, wie sie beschrieben wird, wenn ich mal in die Breite schaue. Mhm. Wenn es nachher dann um die ganz großen Spitzenpositionen geht, die sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Da ist natürlich nicht alles eitel Sonnenschein, aber das erleben wir ja jeden Tag, und damit muss jeder für sich umgehen.
So eine Führungsposition im Ehrenamt verbindet ja ganz viel Verantwortung, auch mit der entsprechenden Macht. Aber oft begegnen einem ja auch Menschen mit Eitelkeiten. Und da merkt man immer mehr, wie wichtig Kommunikation ist. Wie gestaltest du die Kommunikation?
Ach, ich denke, dass ich immer versucht habe, das zu tun, was ich sage, und das zu halten, was ich verspreche. Mhm. Es gibt ja diese nicht ganz ernst gemeinte Aussage, der Rheinländer verspricht, was der Westfale hält. Und vor dem Hintergrund habe ich dann eigentlich diesen Exkurs auch geschafft. Aber ich gebe dir recht, diese Gremien sind schon auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, keine Frage. Und dass man sich immer davon freisprechen kann, nein.
Wie hast du eigentlich so diese Veränderung der Kommunikation durch den Einzug der digitalen Medien erlebt? Also ich sag mal, in den 70er, 80er, 90er Jahren hat man telefoniert. Das heißt, man musste unglaublich viel am Telefon sitzen, wenn man verschiedenste Meinungen einholen wollte. Mit E-Mail und jetzt heutzutage noch mit WhatsApp. Wie empfindest du das?
Also mich belastet eigentlich diese Emoji-Generation und diese Emoji-Kurzbriefe, Daumen rauf und Daumen runter. Die sind zwar zeitsparend und sicherlich auch aussagekräftig, aber mich befriedigt das nicht, womit ich nicht sagen will, dass man sich den neuen Techniken verschließen muss. Mhm. Aber für mich ist eine erlebte Sitzung, wo ich auch Reaktionen einschätzen kann und den Menschen in die Augen blicken kann, immer noch ein anderes Erlebnis als die Veranstaltungen, die heute den Tag beherrschen und vor denen ich mich eigentlich immer drücke, so gut es geht.
Kommen wir nochmal zurück auf 1972. Du hast eine Jugendgruppe begleitet. 40 Jugendliche sind mit dir nach München gezogen, und es waren ja wirklich Traumspiele bis zum Terroranschlag. Ja. Wie habt ihr das vor Ort erlebt?
Ja, das war wirklich schon eine Dramaturgie, weil man ja hautnah auch die aufgeregte Stadt erlebt hat. Polizeikolonnen mit den Signalhörnern und Aufgeregtheiten überall, große Betroffenheit, Niedergeschlagenheit. Das war schon ein Punkt, den man sehr, sehr miterlebt hat und der auch traurig gestimmt hat, und auch unfassbar war das Ganze. Aber irgendwie hat man gespürt, irgendwie wird es Entscheidungen geben. Und wir hatten dann auch das große Glück, dass wir an der Trauerfeier die dann im Stadion mehr oder weniger ja dann stattgefunden hat, miterleben konnten. Und als dann die erlösenden Worte, Summer Ranch war es damals, glaube ich, sage the games must go on, dann brandete natürlich kein Jubel auf, natürlich nicht, aber es war doch eine breite Zustimmung und eine große Erleichterung, und so ist es dann ja auch gewesen. Und ich glaube, dass die Jugendlichen das auch alle sehr betroffen miterlebt haben. Dass aber jetzt daraus andere Konsequenzen sich so ergeben haben, glaube ich, dazu waren wir alle dann auch noch viel zu jung. Und wir haben es natürlich auch im Fernsehen sehen können, weil an jeder Ecke im Olympiapark standen ja Fernsehgeräte, und wir konnten alles hautnah miterleben und, wie gesagt, manchen Aufmarsch auch gesehen.
Aber nicht nur 72. Wenn wir uns jetzt noch mal umschauen, hier auf dem Tisch liegen Wimpel von Weltmeisterschaften. Und was ist da so deine schönste Erinnerung? Ich denke, 2006, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
Ja klar, das war das absolute Highlight. Und dass ich das Vertrauen bekommen habe, in Gelsenkirchen auf Schalke Stadionchef zu sein für die Zeit der Weltmeisterschaft, das war natürlich für mich eine große Ehre und auch ein sagenhaftes Erlebnis. Vor allen Dingen deshalb, das begann ja schon 2004 mit unserem Ausschuss, der das alles vorbereitet hat, wo ich dann an der Spitze stand mit Peter Peters, der es hauptamtlich für Schalke gemacht hat, und ich eben halt ehrenamtlich. Und da wird man dann auch wachsen in so einer Aufgabe. Und wenn man dann im Laufe der Spiele den Auftrag bekommt, so, jetzt holst du mal den Blatter in Dortmund am Flughafen ab und wirst empfangen, als wenn du selbst der Blatter wärst, darfst mit dem Auto auf das Flughafengelände fahren, an allen Sperren und Absperrungen vorbei, und erwartet dann das Flugzeug, sodass Herr Blatter nur 20 Meter zu gehen hat, um ins Auto zu kommen, und fährt dann in Schalke vor auf den roten Teppich. Dann ist das nur ein ganz kleiner Ausschnitt eines ganz, ganz großen Erlebnisses, weil was an internationaler und nationaler Präsenz dort war, an Besuchern da war, die ich zu begrüßen hatte, das war schon etwas, was mich geprägt hatte. Und wenn dann noch der Fahrer eines Oberbürgermeisters einer Ruhrgebietsstadt mein Fahrer für die Zeit wurde, Menschenherz, was willst du denn noch mehr?
Also da sind wir bei dem Thema.
Passte kaum ins Auto.
Fantastische Dinge, die man im Ehrenamt erleben kann, man sonst nie bekommen hätte.
Ja, ist richtig.
Diese Weltmeisterschaft hat ja auch Vorteile gehabt für Nordrhein-Westfalen. Also wenn man sich anschaut, was das für unsere Sportschulen bedeutet hat, haben wir doch da, glaube ich, ziemlich von profitiert.
Ja, alle drei Sportschulen haben davon profitiert, und das war also auch eine ganz große und aber auch eine wichtige Sache. Man konnte doch fühlen und spüren, ich habe immer gesagt, Sportschule Kaiserau, Jugendherberge mit barocken Charme.
Ja.
Und so war es ja auch. Und das war sicherlich nicht etwas, das wir dann vorzeigen konnten, um internationale Mannschaften zu beherbergen. Und da dürfen wir dem Land Nordrhein-Westfalen und auch dem DFB ganz, ganz großen Dank aussprechen, dass das möglich wurde, dass die Sportschulen, so wie sie sich heute in Hennef, in Duisburg und auch in Kaiserau präsentieren, dass sie heute unsere Heimat sind. Das hat die Weltmeisterschaft für uns gebracht. Ich werde es nie vergessen, als zum ersten Mal die spanische Delegation nach Kaiserau kam, um alles zu besichtigen. Da schauten sie in eine Baugrube.
Oh Gott.
In ein Loch. Und haben dann gesagt: Wir haben das Vertrauen, ihr schafft das. Und wir haben tatsächlich Wort gehalten. Und auf die Minute genau ist unser Athletenhaus immer heute noch vorzeugbar und Gastgeber für Bayern München und andere Bundesliga-Vereine. Und das ist natürlich eine wesentliche Veränderung gewesen im Betrieb einer solchen Einrichtung.
Ja, ich kenne noch Hennef, da habe ich meine Trainer-C-Ausbildung gemacht.
Ja.
Oh, 1997.
Vorigen Jahrhundert.
Mit auch demselben barocken Charme ausgestattet. Und wenn man heute nach Hennef fährt, Also allein die Hallen und dann auch die umgebauten Zimmer. Also das hat richtig, richtig profitiert und zieht ja auch immer noch Nationalmannschaften an.
Ja, natürlich. Alle drei Sportschulen. Man muss ja hier nur rausschauen mit der neuen Tribüne und anderen Dingen, die hier passiert sind. Das ist ein Quantensprung gewesen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, da dürfen wir alle nur dankbar sein. Und vor dem Hintergrund hat 2006 sehr, sehr viel bewirkt.
Sehr schön. Nach 2006 kommen wir mal vom Männerfußball weg zum Frauenfußball.
Das geht mir leicht über die Lippen. Ja. Kommt 2010. Und das war die U20. Mhm. Und die hat in Bochum und Bielefeld gespielt. Zuvor gab es einige Scharmützel, weil aus Westfalen hatte sich eine Stadt zu viel beworben, um die Frauenweltmeisterschaft auszurichten. Das war schlussendlich Bielefeld. Mhm. Das Trostpflaster war dann, dass Bielefeld das Endspiel der U20 ausrichten durfte. Und das haben wir gewonnen.
Ja.
Und vor dem Hintergrund ist das natürlich auch ein ganz, ganz stolzes Erlebnis und ganz stolzes Ereignis gewesen. Und 2011 dann eben halt die Frauenweltmeisterschaft, auch mit dem Standort Bochum. Mhm. Und da ich das offenbar in Gelsenkirchen, sage ich jetzt und gut gemacht habe, durfte ich das dann bei den Frauen auch machen. Und da habe ich intensiv die ganze Zeit über auch mit Steffi Jones zusammenarbeiten dürfen, sie kennen und schätzen gelernt. Sie war eine wunderbare Botschafterin für den DFB. Manchmal wünschte ich sie mir dort noch.
Oh. Hast du eigentlich von 2010 auf 2011 einen Wechsel der Anerkennung für den Frauenfußball bemerkt?
Nicht von 2010 auf 2011. Ich denke mal, dass der Präsident Theo Zwanziger, der damals ja das Amt innehatte, den Frauenfußball sehr gefördert hat und sehr gefordert hat und auch vorangebracht hat. Das spürte man allüberall. Und wir müssen heute aufpassen, dass das Ganze sich nicht zurückentwickelt. Und das ist eigentlich meine große Sorge, wenn es also in den Kreisen kaum noch dazu reicht, Mädchenstaffeln aufzustellen, da muss da etwas passieren. Und das müssen wir alle gemeinsam anpacken. Und das geht nach mit den bisherigen Schematismen nicht. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und ich hoffe, dass jetzt ja auch die Akademie, die der DFB errichtet, sich dieses Themas, nämlich der Amateure, annimmt und nicht nur des Profifußballs. Davon gehe ich fest aus, sodass wir wieder eine große Hoffnung haben. Also von 2010 auf 2011, denke ich mal, ist das ein guter Prozess gewesen. Ich fand 2010 eine gute Übung für 11.
Wunderbar. So die Zukunft des Frauenfußballs, du hast es gerade angesprochen. Es gab einen Hype, viel Zuspruch, die Gründung vieler neuer Mädchenmannschaften, die ja aber auch in einigen Vereinen immer noch so phasenweise am Rande mitlaufen. Aber jetzt gibt es so einen kleinen Einbruch. Corona gab oder kam dazu. Wo müssen wir anpacken?
Ich glaube, es ist nicht Corona. Man macht es sich zu leicht. Also ich habe diese Befürchtung gehabt, sehr intensiv gehabt und gedacht, kommen die Jungs, kommen die Mädchen wieder. Also für meinen Heimatverein kann ich sagen, FC Gütersloh, nicht einer ist ferngeblieben, sondern sobald wieder Spielbetrieb möglich war, kamen drei neue Mannschaften im kleinsten Bereich dazu. Dass es bei den Mädchen nicht vorangeht, ist, glaube ich, ein bisschen bei den Frauen selbst zu suchen, weil sie nicht zur Verfügung stehen als Übungsleiterin. Mhm. Natürlich gibt es sie, aber sie gibt sie nicht ausreichend. Mhm. Und wenn es dann die Jungs sind, die das machen, dann ist es doch etwas anderes noch, als wenn es von den Müttern oder von Frauen, die sich interessieren, käme. Und da, meine ich, müssen wir ansetzen, dass da auch eine größere Selbstständigkeit kommt und dass die Mädchen eben nicht die siebte Mannschaft sind, sondern in der Mädchenabteilung die erste, wenn es dann nur eine gibt. Also ich will damit sagen, sie dürfen nicht mitlaufen, sondern sie müssen selbst gestalten. Und da, wo das gelingt, gibt es auch die Erfolge. Und das werden wir auch heute noch in unserem Bemühen, diese Erfolge auszuzeichnen mit unserem Frauenausschuss, Mädchenausschuss hier im Verband, wo ich auch ein bisschen noch mitwirken darf, was mich auch sehr erfreut, werden wir das ja auch gleich sehen.
Ja, heute ist noch Jury-Sitzung für die Förderung.
Ja, du bist ja dabei.
Ich bin dabei,
Als
Jurorin.
Ja.
Genau. Ja, es ist ein tolles Programm, aber es zeigt, dass wir da wirklich massiv dran arbeiten müssen und pushen müssen. Und ich glaube, dass junge Frauen nachziehen und wir dann, wenn wir die fördern, auch vielleicht ein Zeichen setzen können. Ja. Hermann, wenn man so mal die ganzen Jahre überblickt, wir sind schon heute bei unserer Jury-Sitzung immer noch engagiert. Was hat dich motiviert, bis heute ehrenamtlich aktiv zu sein?
Ach, ich denke mal, die Fülle der Aufgaben, die sich ja zwangsläufig ergibt und die erledigt werden will, die hat mich immer angesprochen. Und etwas zu gestalten, etwas auch Neues vielleicht zu inszenieren, hat ja auch ein Stück Faszination, auf jeden Fall. Und außerdem Anerkennung gibt es ja auch. Und wo wir schon mal bei der Eitelkeit waren, ein Ehrenamt gibt einem Menschen sehr viel, weil man sich auch ein Stück weit verwirklichen kann. Und deswegen bringt niemand ein Opfer, der ein Ehrenamt ausübt, sondern er soll Danke sagen, dass er es hat.
Du hast ja auch schon einige Auszeichnungen bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Viele Ehrungen, wie wichtig waren dir die?
Ich denke, dass, ich sag's einfach mal mit Egidius Braun. Was Lob angeht, bin ich grenzenlos belastbar.
Sehr schön. Dem kann ich kaum noch was hinzufügen. Lieber Hermann, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine intensiven Geschichten über mehr als 60 Jahre Ehrenamt. Ich freue mich, dass wir heute noch weiter zusammenarbeiten können. Und
willst du nicht zum Fußball rüberkommen?
Ja, ich bleibe bei den Tauchern. Das schaffst du nicht.
Wenn ich komme, tauchst du ab.
Genau, ich tauche dann ab. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute und freue mich weiter mit dir zusammenzuarbeiten. Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.